Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Und das können wir auf jeden Fall mit Fug und Recht behaupten, denn wir wissen es. Mein Name ist Nico Beckspin und derjenige, der mir das sagt, woher ich das weiß, ist Onkel Pillow. Moin,
schön. Alle sagen das. Alle haben das gesagt. Ich habe gefragt, ja. Alle sagen ja? das.
Sagen die das auch bei deinem Friseur?
Ja, bei Hawaii, meinst du? Ich weiß nicht, ob die den kennen.
Ja, weiß sehr nicht, geil. Ob die den kennen. Wir haben auch in anderen Läden bei dir in der Ecke gesprochen. Habe ich schon wieder vergessen, worum es ging. Aber falls ich Dinge vergesse, haben wir in der Runde einen, der dafür sorgt, dass wir es wissen. Und das ist Peter. Geht's dir gut?
Gott sei Dank, ja, schönen guten Abend.
Ja, hast du das Wochenende gut verdaut?
Boah, geht so. Also ich finde dann, wenn man dann doch so 7,5 Stunden im Auto sitzt an einem Tag, also wir sind von Bayreuth nach Mannheim gefahren und wieder zurück, um 0 Punkte mitzunehmen, 86 Minuten das 2:1 gefangen. Ansonsten schön. Gutes Wetter gewesen.
Easy breezer.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und das für ein Drittligaspiel. Ne? Da wissen wir, dass einer von uns, der weiß wirklich, wie wichtig es auf dem Platz ist, und das ist Peter. Und da du jetzt ziemlich viel leidest, habe ich mir gedacht, wir laden heute mal jemanden ein, der so ein bisschen, und das den Effekt habe ich auch schon gehabt, der analysieren kann, was bei der Spielvereinigung in Bayreuth im Detail falsch läuft. Und da gibt es so eine Handvoll Menschen, die man fragen kann. Ehrlicherweise gibt es für mich genau 2. Den einen hatten wir ja schon und der andere ist Konstantin. Schön, dass du da bist.
Ja, also, du meinst dich und Pillow.
Ja, genau.
Ja, servus, ne? Wenn wir schon mal bei Spielvereinigung Bayreuth sind. Ein Servus.
Ja, genau. Also ach, das, ja, und jetzt liegt es an dir. Also vielleicht für die, die dich nicht so kennen. Also man kennt deine Stimme an vielen Stellen. Wir haben am Sportradio Deutschland schon zusammengearbeitet. Du bist mal stimmt. auf einer Veranstaltung mit dabei gewesen, die ich für Sport 5 gemacht habe. Ich glaube, du gehörst auch zum Spielverlagerungs.de-Wahnsinn, ne? So, da gehörst du auch dazu, ne?
Damit bin ich groß geworden, genau. Das war meine fußballerische Sozialisation, zumindest abseits des Platzes, war der Aufstieg von Spielverlagerung. The Rise and Fall, kann man das so sagen, zumindest der Rise von Spielverlagerung.
Und genau. Du hast dich danach hingetrieben. Was hast du alles noch so gemacht?
Oh, 1000 Dinge, aber momentan bin Kommentator bei Sport 1, bei Magenta, The Zone mache ich jetzt auch bald, also bei den Sendern, eSports und darüber hinaus eben noch bei BBC, ESPN für den deutschen Fußball zuständig, also bei den ausländischen Kanälen. Und ja, du findest mich sicherlich auch noch anders, also ich bin da sehr umtriebig. Ich habe sehr viele Türen schon aufgestoßen, sagen wir mal so. Aber es hat alles mit Spielverlagerung angefangen. Also war vor vielen Jahren, ne, als Spielverlagerung dann den großen Durchbruch hatte, es war ja relativ zeitgleich mit dem Kloppo-Durchbruch, mit dem BVB. Und mit dem ganzen, ja. BVB spielt gegen Pressing, um was geht's denn da? Und all diese Dinge, ja, das war ja nicht nur immer die Floskeln, die Klopp rausgehauen hat, sondern es ging ja auch ein bisschen um was Thematisches. Und dann 2013 dieses deutsch-deutsche Finale in Wembley, das war ja doch auch schon so ein Peak in Sachen Fußball, Analyse. Wir müssen jetzt mal ein bisschen dahinter steigen, warum das so gespielt wird und nicht mehr nur Emotionen. Und ich glaube, das kam gut zusammen. Also Spielverlagerung war damals ein paar Jahre alt, ist aus den Kinderschuhen rausgekommen und zugleich hat der Fußball so eine neue Wendung genommen, dank Klopp, Heinkes und ein paar Dinge, die gut zusammengelaufen sind.
Ey, es ist total spannend. Ich kann erklären oder erzählen, dass ich Spielverlagerung.de irgendwann auch entdeckt habe und dann darüber mein Leiden mit dem SV Werder Bremen immer dadurch auch teilweise ein bisschen gelindert habe, dass ich nachgelesen habe, woran es denn gelegen hat, um den Einstieg zu finden. Kannst du Peter Hoffnung machen, wie es mit der Spielvereinigung Bayreuth weitergeht? Also hast du selbst da ein Auge drauf, mal ehrlich jetzt unter uns?
Ich habe auch erstmal drauf, dass der Ex-Trainer der Bayreuther ja momentan auch eher eine schwere Leidenszeit.
Von dem schaue ich mir jede Pressekonferenz an, ne? Und ich meine das nicht gehässig, aber also ne, kurzer Kontext, Timo Rost ist mit der Spielvereinigung Bayreuth, der kam hier an und da lag es echt so am Boden, hat dann wirklich sehr gut die Mannschaft überholt und ist dann aufgestiegen innerhalb von unter 3 Jahren, ist dann innerhalb der dritten Liga gewechselt zu Aue, dem Absteiger, wo man dachte, die sind ein Favorit für den Aufstieg und die stehen aktuell sieglos da auf dem Tabellenletzten Platz.
Genau, ich denke, bei Rost geht es langsam zu Ende, kann zumindest sein, weil natürlich der Druck bei Auer auch relativ groß ist aufgrund der Leonhard-Investitionen und eigentlich war der geholt worden, um zumindest die Mannschaft zu stabilisieren. Genau, da gab es die Niederlage gegen Essen und es war auch relativ verdient auch die Niederlage gegen Essen. Deshalb letzter Tabellenplatz für Erzgebirge Aue, die schon andere Ansprüche haben, auch finanziell gesehen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass einige Bayreuther sagen,
aber hier ist die Grundstimmung, man geht nicht davon aus, dass der hier aufläuft zu der Begegnung der beiden Vereine. Also das ist das letzte Spiel der Hinrunde.
Ja. Okay, ja. Aber das ist ja wahrscheinlich dann erst im Januar, oder? Das ist auch oder im Februar die
Unterbrechung. Genau, genau.
Ja. Ja. Das kann sehr gut sein, dass der, also bin ich auch fast fest davon überzeugt. Ja, ich meine, was Bayreuth spielt, um vielleicht da ganz kurz darauf einzugehen, das ist, wie soll man sagen, das ist dieser Fußball, der dir am Ende ein paar Drei-Punkte-Spiele bringen kann. Das ist ja so dieses 4-4-2 adaptiert, so mittelhohes Pressing, auch diese Umschaltmomente, die man schon in der dritten Liga bei einigen Mannschaften sieht, aber einige Mannschaften können nicht so gut Pressing spielen und können nicht so gut Konter verteidigen. Und am Ende ist ja im Abstiegskampf eigentlich wichtig, 3 Punkte zu holen und nicht irgendwie auf Unentschieden zu spielen. Eigentlich sind seit Einführung der 3-Punkte-Regel eigentlich im Abstiegskampf erste Regel gewinnen. Ja, lieber 2 Spiele gewinnen und dann mal auf die Mütze bekommen, als irgendwie ständig dich zum 0-0 zu mauern. Das bringe ich nirgendwo hin, weil 34 Punkte oder 38 Punkte, die du holen kannst, bei 38 Unentschieden, ja, kann reichen, aber wer schafft das schon? Deshalb, ich weiß, Thomas Kleine kann ich da nicht ganz so einschätzen. Also weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Finde den Kader okay, mit so Steiniger und solchen Leuten hast du auch ein paar mit
Drittliga-Flair. Von dem habe ich mir heute ein Trikot bestellt.
Vom Steiniger, ja, sehr gut. Ja. Der 1860, ja. Steiniger, das ist natürlich,
sagen wir immer gerne.
Ja, ja, genau. Der hat auch schon ein paar geile Spiele gemacht für die Löwen in der Vergangenheit. Also es gab ja auch so ein paar geile Spiele für die Löwen insgesamt. Der war dann einer, der mir auch immer wieder aufgefallen ist, Kreilinger und so weiter. Und ja, mal sehen.
Das wollte ich eigentlich machen.
Okay. Aber wie viel hat der Tor bislang?
Seid doch fertig, Leute.
Ich hab 1 gemacht gegen Essen.
Okay, wie geil ist das? Philipp, wir beide, wir können uns einfach hier einfach zur Seite legen. Aber ich möchte an der Stelle mal betonen, wir haben hier jemanden, der gerade, also egal wie du es gemacht hast, ne? Aber mit voller Ernsthaftigkeit die Situation bei der Spielvereinigung Bayreuth analysieren konnte.
Es wurde gefragt.
Ja,
alles gut.
Ja,
du bist eine fucking Maschine. Ich habe schon ein bisschen also Sorge oder ehrlicherweise bin ich ziemlich geflext, weil wir auch verschiedenste Kategorien haben, die wir durchgehen, wo du sehr viel zu sagen kannst. Also fühl dich frei heute und erzähl uns einen Wolf. Denn wir reden natürlich über die Lage in Bremen. Warte. Und in, ja, sehr gut. Wir reden über die Lage in Bremen und die Lage auf Gelsenkirchen, auf Schalke drinne. Vorher aber einen kleinen Dank an unseren Partner, der uns die komplette Saison begleitet. Und das ist?
EA Sports. It's in the game.
Der ist gut, ne? Der ist gut.
Der ist gut. Ist das Original aus dem Spiel gewesen? Klang so ein bisschen so.
Ja, jahrelange Zigarettenabusus und
bisschen Übung. Ich habe das jahrelang einfach mit dem Spiel, während des Intros hast du einfach mitgeredet.
Also. Auch. Ja. Auch.
Und ich habe als Kind mal gefragt, EA Sports Cinegame? Oder hä? Was geht's? Ja. Als Achtjähriger hat er sehr viele Fragen aufgeworfen. Ja,
mir hat sogar letztens ein sehr aufmerksamer Zuhörer, muss ich mal nochmal darauf reagieren, irgendwie hat mir einen Link geschickt von einem Tutorial, von dem Original-Dude, der das eingesprochen hat, der da wohl anscheinend in einem YouTube-Tutorial ein paar wertvolle Tipps dazu gibt, wie man da noch besser durch die Tür kommt. Muss ich mir mal reinziehen.
Es ist ja wie das 180 beim Darts mittlerweile, ne, wo es eigentlich nur auf so einen Satz ankommt.
Ja, sehr geil. Find ich geil. Pillow, das überrascht mich. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben einen kleinen Fragenkatalog für Gäste, um zu klären, ob du auch wirklich würdig bist, Teil dieses Formats zu sein. Peter.
An der Stelle, also mich hat er schon überzeugt, aber machen wir noch die 3 obligatorischen Fragen an jeden Gast, den wir haben. Was ist für dich persönlich der größte Moment der Fußballgeschichte?
Der größte Moment der Fußballgeschichte, Lars Rickens Lupfer-Tor im 97er Champions League-Finale.
Gott, ey.
aber nur kommentiert vom damals noch sehr, sehr klar sprechenden, sehr motivierten Marcel Reif.
Okay. Warum?
Also es ist alles zusammengekommen. Ja. BVB war damals eine relative Außenseitermannschaft, aber es war eine coole Mannschaft. Man hatte Trenchcoat Ottmar Hitzfeld. Man hatte Lars Ricken als Jungster, man hat natürlich auch einige hervorragende Fußballer in der Mannschaft, Juventus als großen Favoriten, hattest Marcel Reif noch in Peak Marcel Reif Topform und du hattest mich als kleines Kind, was gerade in den Fußball für sich entdeckt hat, ungefähr 3 Monate vorher.
Boah, okay.
Und plötzlich ist da deutsche Mannschaft im Finale und die tragen so lustige leuchtgelbe Trikots, war ja BVB gerade in den 90ern, Trikotfarbe war mehr so Warnweste meistens. Und dann hat das alles gut zusammengepasst, war schon richtig, richtig geil. Und ich fand auch wirklich Trenchcoat Ottmar Hitzfeld aus meiner Sicht auch, was Mode betrifft, an der Seitenlinie, ein bisschen natürlich Reminiszenz an die 70er, 80er Jahre. Man so, weiß nicht, so sowjetische Trainer oder sowas, die auch mal so versteinerte Miene draußen saßen und Trenchcoat, also hat alles zusammengepasst. Danach natürlich auseinandergefallen, leider.
Ja, Pillow. Die Woche vorher hätte dir besser gefallen, ne?
Okay, ja, ich weiß. Also ich hatte jetzt auch nicht, Schalke hat damals gegen Inter im Finale auch gewonnen, ja, im
Elfmeter.
Herzlichen Glückwunsch. Weiter im Text.
Dankeschön. Frage Nummer 2. Der größte Erfolg als Fußballer, also du selber kickend auf dem Platz.
Also ist kein Titel, aber Verbandsauswahlmannschaften als U15.
Nee, komm, dein ganz persönlicher größter Erfolg.
Ja, da nominiert zu werden.
Der Moment, ja?
Ja, klar.
War das ein Anruf oder wie lief das?
Was?
War das ein Anruf damals oder?
Ja, nein, weiß ich nicht. Ich habe was anderes. Ich habe mal bei einem Spiel, das war relativ unbedeutend, es war irgendwie, weiß ich, die Saison war quasi gelaufen, alle Tabelle war schon dicht, es war vielleicht auch so U16 oder sowas, habe ich in einem Spiel mal einen 40-Meter-Freistoß einem meinem besten Kumpel reingehauen, der bei einem anderen Team gespielt hat, aus einer anderen Stadt, aber wir kannten sehr gut von gemeinsamen Spielzeiten, und den habe ich einen 40-Meter-Freistoß reingehauen.
Welche Position hast du gespielt?
Ich glaube, der hat danach, musste der erstmal auf die Ersatzbank.
Wollte ich gerade sagen, aufgehört wahrscheinlich, ne?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich einfach irgendwie gehört, dass er, glaube ich, dann erstmal Ersatztorhüter war. Das war so ein bisschen, ups.
Welche Position hast du gespielt damals?
Stürmer oder Stürmer? Rechts, okay. Rechts außen. Ja, also eins, okay. Ja, so offensiv irgendwie. Offensive Dreierreihe. Mhm. Flexibel einsetzbar. Der Lars Ricken sozusagen, der 40-Meter-Freistöße. Wobei, das wäre dann eher so Juninho oder sowas, ne? Das dann, ja. So eine komische Bogenlampe, wo da, es sind ja auch teilweise, gab's ja dann auch coole Bälle. Das war auch so in den Nullerjahren, fand ich immer die Bälle ganz geil. Ja, konntest du draufhauen mit der Innenseite, bisschen über den Spann rutschen lassen, dann sind die einfach geflattert. Und sind sie einfach reingeflattert. Das war die Juninho-Zeit, als dann Kahn mal gegen den Pfosten geknallt ist. Weil,
ihr merkt, wenn wir da reinstechen, er hört nicht auf, er wird so reden heute.
Nein, natürlich, das ist ein Audioformat, wir müssen hier reden. Ich habe vorgestern hast wieder Radio gehabt, weil sie 5,5 Stunden, wir haben das mit Talk gefüllt. Wir hatten, an dem einen Tag hatten wir 5,5 Stunden einen einzigen Interviewgast.
Oha.
Abschließende Frage des Intros.
Ja, da muss man schon dann
mal. Dann
machen
wir ein bisschen kürzer. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
Wenn jetzt auch noch das Wahrnehmung. Sagst, ne?
Wahrnehmung, ja. Für den Spieler und für alle ist Wahrnehmung das Wichtigste. Ich glaube, das wird gerne unterschätzt, wie eigentlich Spieler komplett unterschiedliche Wahrnehmung haben und dass es viele, viele Spieler gibt, die viel Potenzial verschenken, weil sie eine schlechte Wahrnehmung von Raum haben, weil sie zum Beispiel selten über die Schulter gucken, selten sich umdrehen, selten wissen, wo die eigentlich die ganzen Gegenspieler sind. So,
das Spielfeldscan meinst du?
Also ja, Spielfeldscan, ja. Schulterblick, weißt du, DFB-Trainer, DFB-Ausbildungstrainer, ja, Schulterblick, Junge, warum machst du keinen Schulterblick? Er weiß ja gar nicht, wer hinter dir ist. Also da drin sich die Spreu vom Weizen, wird, glaube ich, sehr viel unterschätzt. Deshalb sage ich auch immer, gute Videogames, Fußball-Videogames müssen auch den First-Person-View haben, damit auch mal Leute überhaupt checken, wie das abläuft bei so einem richtigen Profispiel. Ganz deep.
Ja, kannst du auswählen, gibt's in FIFA.
Ja, mittlerweile, richtig. Ja.
Spannend. Ich überlege gerade, damit könnte man geil diesen Team-Modus spielen, ne? Hier Pro Club oder so.
Ja, total.
Wäre es noch wilder. Ja, Apropos wild. Ja. Erste Rubrik, damit wir ein bisschen Struktur hier reinkriegen. Was gibt's Neues auf Schalke?
Ja, keine 3 Punkte leider, ey, was ja echt schon irgendwie bitter war, ne? Also am Ende kannst du jetzt aus meiner Sicht nicht so weit gehen und sagen, dass da 3 Punkte hätten sein müssen, ob des Spielverlaufs. Die Erwartungshaltung war aber dann spätestens nach dem Platzverweis von Wagnermann bei Stuttgart. Da war die Erwartungshaltung dann tatsächlich ein Dreier und dann Hasse halt 89. und 92. zwei riesen Chancen. Die muss eigentlich eine von rein und dann nimmst du 3 Punkte mit und da tut sehr, sehr, sehr gut in der aktuellen Situation. Passiert aber nicht. Jetzt kommt Bochum und es muss eigentlich ein Dreier, ne? Das muss eigentlich ein Dreier. Also du hast gemerkt, was ist noch positiv mitzunehmen? Entschuldigung, was noch positiv mitzunehmen? Terodde trifft. Und nach Menschenermessen hätte er, wenn da nicht Salazar gestanden hätte in den letzten beiden Riesenchancen, sondern Terodde, dann wäre wohl dann auch ein Dreier gewesen. War aber nicht, war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz, hat wohl ein bisschen was auch dann mit konditionellen Geschichten zu tun. Oder wie sagt man heute, Belastungssteuerung. Ja, ja, aber trifft und trifft auch gut. Nach dem Rückstand, da haben wir jetzt schon mehrfach gezeigt, also nach dem Rückstand steckt da keiner auf. Weiterhin positiv, die 6 Dinger gegen Berlin haben da keinen Knacks hinterlassen. Also bis zum 1-0 oder sagen wir bis zum 1-1 von Schalke ist da durchaus ein Stuttgart-Spiel meiner Meinung nach. Dann wird aber nach 2 Minuten reagiert und Ausgleich gemacht. Ab dann ist es eigentlich ein Schalke-Spiel, ohne jetzt auch, wer weiß, wie zwingend zu sein und wer weiß, wie viele Torchancen rauszuspielen, aber Tendenz eher ein blaues Spiel. Ey, nützt alles nichts, ne? Gibt immer gute Ansatzpunkte. Bitter ist wieder, dass das Tor mal wieder ein Geschenk war. Ne? Also jetzt auch nicht das erste Mal, aber was wollt's dem 22-jährigen Holländer, der gerade 3 Tage auf Schalke ist, was wollt's dem da jetzt großen Vorwurf machen, dass er da einen Bock drin hat? Ne? Er hat auch ein paar richtig gute Ansätze gezeigt, insbesondere in der Spieleröffnung. Nützt alles nichts. Mannschaft muss jetzt zusammenwachsen. Die ersten 3 Punkte müssen hierher. Ich bin da ehrlich gesagt gegen Bochum sehr optimistisch, dass das klappen kann. Weiter geht's. Saison ist lang. Nächste Wochenende ist Spiel, das ist das wichtigste Spiel der Saison. Und danach ist wieder Wochenende und dann ist wieder ein Spiel. Und dann ist wieder das wichtigste Spiel der Saison.
Hatten wir lange nicht mehr den Spruch, ja.
Ja, aber es stimmt ja nach wie vor. Und ehrlicherweise kommst du mit dem, was bei, also wie Schalke-Saison verlaufen ist, ja auch sofort wieder in diesen Modus, ne? Mit ein bisschen Punkten, die so ein bisschen also verloren gegangen sind. Die Konstellation, die jetzt nach 5 Spieltagen verschiebt sie sich so gerade so ein kleines bisschen. Es sammeln sich Mannschaften, dass wir im Moment noch nicht dabei sind. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber Konstantin, sag mal, das ist nämlich das Schöne heute. Kannst du uns mal deinen Blick auf Schalke geben?
Er hat sogar in dem Fall sehr speziell, weil wir hatten bei One Football haben wir dieses Format, dass wir auf ein Spiel schauen und uns quasi in die Trainerrollen hineinversetzen. Ich durfte diesmal Pellegrino Matarazzo sein und mal darüber nachdenken, wie Schalke sozusagen knacke, ne? Also in dem Spiel. Und mein Kollege daneben hat sich dann in die Frank-Kramer-Rolle versetzt. Und ich habe mir da letzte Woche ein paar Gedanken gemacht, okay, was muss ich eigentlich tun, um Schalke zu besiegen? Ja, was sind so ein paar Schlüssel? Und der eine, der momentan ganz klar auffällt, um Schalke zu knacken, ist einfach relativ viel Druck, auch eine relativ starke Strafraumbesetzung zu haben, relativ viel Druck auch auf die beiden Verteidiger. Da wusste ich jetzt damals zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer jetzt wirklich in der Innenverteidigung steht. Ja, es gibt einen Neuzugang, wusste ich jetzt nicht, ob der spielt. Ist aber eigentlich momentan relativ egal, wer da spielt. Auf den beiden Innenverteidigerpositionen, auf den beiden Sechserpositionen, klar. Yoshida wirkt vielleicht schon ein bisschen stabiler. Alex Kral war bislang noch nichts. Ne? Aber ist relativ egal. Wichtig ist, Strafraumbesetzung, damit man die beiden Innenverteidiger beschäftigt und dann nochmal nachrücken. Das hatte ich mir so überlegt, Stuttgart müsste dann nochmal nachrücken mit der zweiten Welle, um die Sechser zu beschäftigen. Weil die alle im 1 gegen 1 momentan nicht so wirklich gut sind. Also auch die Zweikampfquoten sind nicht so gut. Die Quoten, was Druckausübung betrifft, sind nicht so gut. Also wenn du Schalke in der Zentrale beschäftigst, machen die entweder dort Fehler oder die sind dann derart stark beschäftigt, dass die den Rückraum nicht abdecken oder dass die dann vergessen, auf die zweite Welle richtig zu reagieren, dass dann irgendwo der einer deiner dynamischen Offensivspieler oder deiner dynamisch nachrückenden Spieler dann durchrutscht. Und das haben ja andere Teams schon gezeigt. Ich hatte bei Stuttgart gedacht, ja, die haben ja einige, ne? Die können ja eigentlich mal zweite Welle fahren, dann könntest du sogar noch so Mafropanos nachrücken und dann so die dritte Welle fahren. Ist alles ein bisschen anders gekommen am Ende, aber das ist logischerweise dann so. Das ist einfach theoretisch gesehen, sehe ich aber trotzdem, dass Schalke momentan noch relativ starke Probleme hat. Zentrum dicht machen, Innenverteidiger, Sechser Spiel zusammen. Und das muss sich irgendwie dann langsam eingrooven. Ich hatte jetzt am Samstag in unserer Sendung hatte ich den Olaf Thon mal mit dazu geschaltet. Also den hatten wir dann dabei und haben mit Schalke gesprochen und hat über einiges gesprochen, was allgemein auch wichtig ist jetzt für Schalke und die Mannschaft. So nach dem Motto, okay, die muss diese Identität finden. Aber auch gerade gesagt, sie braucht eben irgendwie im Zentrum noch so diesen einen Stabilisator. Alex Kral sollte das ja sein, quasi so der Itakura-Nachfolger, mehr oder weniger. Ist es momentan noch nicht. Ich sehe aber da noch nicht alles verloren, um ehrlich zu sein. Das ist auch nicht ganz so einfach für den vielleicht. Hat dann noch über Latza gesprochen, weiß ich nicht, ob der wirklich der Stabilisator sein kann, aber klar, irgendwie, man ist auf der Suche, gerade im Zentrum, wer sind eigentlich die richtigen Leute und dann müssen die mal 3-4 Spiele zusammen machen und dann gewinnen die auch Sicherheit, weil momentan verlässt sich keiner auf den anderen. Also da hat irgendwie, das hast du auch im Stuttgart-Spiel wieder gesehen, in der Phase, wo Stuttgart noch richtig mitspielen konnte. Jeder ist nicht ein bisschen sehr beschäftigt und jeder verlässt sich nicht auf den, oder keiner verlässt sich auf den anderen im Zentrum. Das ist eben dann auch das Problem. Ne? Also du hast dann, die Innenverteidiger sind mit den Stürmern beschäftigt, dann rückt einer nach und dann ist der Innenverteidiger dann plötzlich panisch und rückt eigentlich nochmal raus, weil er nicht weiß, ob dann irgendwie sein Sechser, sein Kollege davor eigentlich mitgeht, weil keiner dem anderen so richtig vertraut. Und in anderen Teams, die besser eingespielt sind, da ist dieses blinde Vertrauen eher da. Bei Schalke fehlt das momentan. Hat natürlich mit dem Itakura-Abgang zu tun, hat damit zu tun, dass Kramer anders spielen lässt als Büskens in der Schlussphase der abgelaufenen Saison. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Schalke in einer komplett anderen Rolle ist. Aber momentan noch überhaupt nicht die Findung dieses Zentrums ist noch weitem nicht abgeschlossen. Deswegen habe ich als Stuttgarter sich mir damals gedacht, ey, die müssen einfach nur zwei Stürmer vorn drauf, Silas vorn drauf, Tomasch vorn drauf, dann nochmal zwei nachrücken und dann ergeben sich da hundertprozentig Lücken dahinter, weil Schalke dann komplett überfordert damit ist. Das muss behoben werden. Vielleicht schon gegen Bochum.
Na, Pillow, Einwände?
Nee. Also wenn wir uns damit beschäftigen wollen, wie solltest du aus Gegnersicht gegen Schalke spielen, dann würde ich dem allen zustimmen. Ne? Also wenn wir im Ballbesitz sind und dann Druck auf uns ausgeübt wird in der Zentrale, dann wird's schwierig, ist richtig. Da geht dann ganz gerne mal die Ballsicherheit flöten, die Passsicherheit flöten und so weiter und so fort. Jetzt konzentriere ich mich aber immer ein bisschen mehr darauf, was müssen wir denn machen, um die anderen zu schlagen. Ne? Und da sehe ich halt ironischerweise die Stärken auch eher in der Zentrale. Ne? Also wenn dann der Gegner den Ball hat, sind wir relativ stark in vielen Spielen schon gewesen mit dem Gegenpressing, mit dem Mittelfeld Bälle gewinnen. Was dann nach Ballgewinn passiert, steht dann nochmal wieder auf dem anderen Stern. Ne? Aber ich glaube, wir können das alles unter einem Aspekt zusammenfassen, wenn wir über Schalke sprechen. Die erste Elf muss ich nochmal so ein bisschen richtig finden, auch vorne in der Offensive. Bülter ragt heraus, jetzt in jedem Spiel mittlerweile. Der in der Vorbereitung noch der war, der, weiß nicht, 10 Minuten zum Ende in Spielen durfte maximal. Ihr erinnert euch dran, wer gesagt hat, den sollte man nicht abschreiben. Mannschaft muss sich finden, muss defensiv an Stabilität gewinnen, muss diese krassen Fehler, die dann zu Gegentoren führen, in erster Linie abstellen. Ja, und da muss vorne einfach mal halt dann das Ding rein in der letzten Minute, ne? Und dann nimmst du mal die 3 Punkte mit, dann hast du mal ein Erfolgserlebnis, ein richtiges, wobei jetzt ein Punktgewinn in Stuttgart auch nicht partout verkehrt ist, ne? Aber ja, unterm Strich hat er das schon aus meiner Sicht sehr treffend alles zusammengefasst, ne? Und ja, sollte sogar noch besser, weil danach ist richtige Derby, jetzt kommt kleine Derby, dann kommt große Derby, sollte jetzt zu Hause gegen Bochum funktionieren.
Und vielleicht noch mal eine Zahl, das zu untermauern, gerade was die Defensive betrifft, die hatte ich nämlich vor kurzem schon mal rausgesucht gehabt, jetzt nicht auf Alex Kral sich einschießen, die anderen Zahlen sind auch nicht besser bei seinen Mitspielern. Nur bei ihm zum Beispiel, es gibt ja diesen Wert Pressures, also heißt Druckaktion, defensive Aktion, also Druck ausüben auf den Ballführenden. Und da hat er 55 bislang in seinen gespielten Minuten der Bundesliga für Schalke 55 Versuche unternommen und war nur 12-mal erfolgreich, also ungefähr Erfolgsquote 20%.
Okay. Die
müsste bei einem zentralen Mittelfeldspieler, bei einem Sechser,
müsste besser sein, ja.
Ja, eher so bei 40%, vielleicht bei 5, also man hat natürlich schon einen gewissen, ne, man läuft auch manchmal, wird manchmal überspielt oder die Situation wird anderweitig geklärt, du kannst nicht immer Erfolg haben, das ist vollkommen klar, und gerade wenn du eben vielleicht das individuell schlechtere Team bist, da wirst du natürlich auch überspielt oder wirst mal ausgespielt, das ist mit eingeplant und das weiß auch Frank Kramer, aber das ist bei 20%, ich hatte mir da die Werte vor zwei Wochen mal bei allen Schalkern angeschaut, da waren 20%, 10%, 15%, 35% hat irgendwie einer, aber das war echt sehr, sehr wenig. Das heißt also, der Wille ist da, Druck auszuüben auf den Ballführenden, auf die Ballführenden. Das kann vorn sogar ganz gut gelingen, aber aus dem normalen Spiel heraus, also im klassischen Pressing, 4-4-2-Pressing, dann auf den Ballführenden gehen, da ist Schalke entweder einen Tick zu spät, das Timing stimmt nicht, oder was eben auch ein Problem ist, weil die Abstimmung nicht passt. Wenn ich als Sechser rausgehe und Druck ausübe, brauche ich aber auch das die Kompaktheit neben um mich herum. Das ist wieder das Thema Wahrnehmung. Also ich brauche dann eben den zweiten Sechser neben mir, der muss dann kompakt in meiner Nähe stehen, ansonsten ist ja eine Riesenlücke. Da kann ich dann, alleine kann ich nicht Druck ausüben, da werde ich auch überspielt. Weil dann sind ja links und rechts neben mir irgendwie Räume, in die dann jemand reintribbeln kann. Das heißt also, wenn ich Druck ausübe, muss die Kette eng stehen. Passt bei Schalke auch nicht so ganz. Also der Wille ist da, Intensität ist da an sich, aber die läuft noch ein bisschen ins Leere. Heißt aber alles, wenn es sich so ein bisschen noch steigert, glaube ich, dass Schalke dann eher eine defensiv stabilere Mannschaft werden kann. Und das, man darf ja nicht vergessen, das 1-6 zum Beispiel gegen Union. Ich fand, glaube ich, Expected Goals war bei Union ja unter 2. Also
ja.
War auch Fall von, weißt du, im Bad ausgerutscht und
aber es ist interessant, die Zahl. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt bei Alex Kral einen höheren Wert erwartet, nur mein Eindruck war immer, die wichtigen, die verliert er dann, ne? Die gewinnt er nicht. Aber interessant zu wissen. Also heißt, da haben wir auf jeden Fall noch, Luft nach oben. Jetzt am Wochenende hat Florian Flick gespielt, womit ich erst ehrlich gesagt gar nicht einverstanden war, aber der hat es jetzt auch nicht schlechter gemacht als die anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, schauen wir mal.
Das ist auf jeden Fall spannend. Es war spannend. Und auch die Analyse dazu greift auch viel von dem, was ich auch so sehe. Und wie Pillow das eben so schön beschrieben hat, es fehlt eigentlich nur so einmal so nochmal das Ding mitnehmen.
Ja, ganz gut, ja.
Ja, und da ist eine Überleitung des Todes zum großen SV Werder Bremen. Es gibt eine Statistik, bevor ich jetzt meine 3-4 Sätze zu Werder sage, die ich am Wochenende gesehen habe, die ich auf Twitter mir angeschaut habe. Wisst ihr, wann Werder Bremen seine Tore diese Saison geschossen hat?
Ja, sieben Stück nach der 86. 7 von 12, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist schon also, wild, ey.
Ich will nochmal kurz die Zahlen vorlesen, damit die Leute es gehört haben. 4. Minute, 14., 17., 21. und 23. Dann passiert 65 Minuten lang nichts.
Gar nichts.
Und dann 86, 89, 92, 92, 93, 95, 95. Leute, sind wir mal ehrlich, das wird keine Saison so durch weitergehen. Das ist mir vollkommen klar.
Ja, und, aber überleg mal, was du bis hierhin schon mitgenommen hast.
Ja, und dann, das ist nämlich der andere Punkt, weil das ist das eine, was man daraus liest. Das wird nicht so weitergehen. Das andere aber, was Werder Bremen bisher macht, und das haben sie jetzt auch gegen Bochum gemacht. Bochum ist scheiße gefährlich, finde ich. Und der Fußball, den Bochum spielt, bei dem Geschwindigkeitsdefizit, was Bremen hat, da habe ich ein bisschen Sorge vorgehabt. So. Und am Ende des Tages, wegen einem halben Haarlänge, ist das eine Abseits und das andere Hand und so. Wegen der, also das Unglück, Glück Richtung Bochum, so, das sorgt dafür, dass Bremen nicht in Rückstand liegt. Und dann machen sie es aber, und das mag ich die ganze Saison bisher, so konsequent, so lange, bis der Schiri halt abpfeift. Und nicht, die hören nicht vorher auf. Und du siehst auch einen Burke in der 500, der muss ja einen Hals des Todes haben, wie der diese Saison spielt und trotzdem immer erst einmal 80. Minute reinkommt. Oder er weiß, er ist halt nur für die letzten 10 da. Und dieses Team scheint so gut noch zu funktionieren und so zu harmonieren, dass er auch dann jedes Mal wieder in diesen letzten 15 Minuten alles macht und halt einfach die Unterschiede mitmacht. Und du kannst mir gleich mal aus deiner Sicht, kannst du natürlich ein paar Sachen zu Werder sagen. Fakt ist einfach, ich bin mehr als glücklich über 8 Punkte, mit denen ich so nicht gerechnet hatte, die ich mir ein bisschen erhofft habe, die ein kleines bisschen Puffer geben. Was mir aber nach wie vor auch nach dieser Woche immer noch so Spaß macht, ist zu sehen, wie diese Truppe eine Truppe ist. Und wie, du hast das vorhin bei Schalke beschrieben, dir fehlt da mal das Vertrauen auf den Nebenmann. Bei Werder habe ich das Gefühl, die sind eine Einheit. So, egal was passiert. Und alle Defizite, die diese Truppe hat, kompensieren sie dadurch und versuchen es bis in der 95. Minute zu regeln. Und deswegen, also 3 Punkte in Bochum. Ich feiere es. Was sagst du?
Ja, ganz kurz noch aufs Wochenende zurückzukommen. Wir hatten nämlich auch diskutiert bei uns im Radiosender dann, auf welche beiden Nachmittagsspiele am Samstag schauen wir, weil man kann nicht irgendwie alle 5 gleichzeitig machen live. Es ist zu viel dann teil, also es ist immer schwierig. Dann schauen wir mal, okay, wir hatten natürlich klar, Union gegen Bayern war eins. Und dann kam der Vorschlag, ey, Bochum gegen Bremen ist eigentlich ein cooles Spiel. Und da habe ich mir so gedacht, ja, an sich schon, aber man möchte ja auch mal die Spiele auch live haben, wo es Torchancen gibt. Und ich hatte so gedacht, es könnte wieder so ein sehr zähes Ding werden für lange Strecken. Ah. Was rausgekommen ist, war am Anfang ganz nett, dann ging es sehr, sehr lange zäh und dann wurde es am Ende nochmal spannend. Also ein klassisches Werder-Bremen-Spiel momentan.
Ja, definitiv.
Ich finde bei Werder Bremen, auch wenn man es vielleicht dann statistisch nochmal untermauern kann, ich finde 2 Dinge, die schon auffällig sind. Auf der einen Seite, und das macht ja dann auch Rückkopplung dann vielleicht auf das, dass es eben sehr zäh sein kann. Werder Bremen ist eine sehr starke Mannschaft, was die Balleroberung betrifft. Also weil eben die Linien kompakt stehen, weil gut zusammengearbeitet wird, forcieren die, glaube ich, die zweitmeisten Interceptions, also die zweitmeisten Balleroberungen pro Partie. Und ich glaube, nur Mainz ist noch besser und Mainz steht ja für einen ähnlichen Fußball unter Bo Svensson auch. Kettenspiel klappt, eng zusammenarbeiten, wird immer gut nachgerückt, da werden keine Lücken offen gelassen, gerade in den wichtigen Zonen, wenn defensiv gearbeitet wird gegen den Ball, wenn Pressing gespielt wird, schießt keiner einfach solo raus und hat plötzlich dann 20 Meter Raum hinter sich oder neben sich und wird komplett überspielt. Das passiert eben bei Werder Bremen momentan nicht. Die Formation macht es ja auch nochmal da ganz praktisch für alle, weil du eben dieses variable Spiel hast, du kannst die Flügelverteidiger eine Reihe weiter vorschieben, kannst du zurückziehen auf die Fünferkette, das kannst du auch dann eben gut nutzen und dann sind die auch so ein bisschen, wie soll man sagen, das Pendel, also wenn die ein bisschen vorrücken, da hast du vorne mehr die Kompaktheit, da hast du eine kürzere, kleinere Kette dahinter, heißt, ein bisschen mehr aggressiver pressen, ziehst du die zurück, stehst ein bisschen tiefer, hast dann Kompaktheit auf der letzten Linie und davor muss enger gearbeitet werden im Zentrum. Also damit kann natürlich dann auch Ole Werner, das Mastermind dieses Werder Bremen Fußballs, dann auch ein bisschen spielen und auch anpassen, weil ja Werder Bremen nicht durchgängig über 90 Minuten eine Pressing-Variante spielt und eine Pressing-Intensität spielt. Also das ist einerseits gut, und dann zum anderen, ich glaube, Bremen hat irgendwie, macht von 11 Torschüssen 5 aufs Tor, bringen die. Und das ist ein guter Wert. Da gibt es andere, die brauchen 13, 14 Schüsse, um 5 aufs Tor zu bekommen. Was dafür spricht, und das ist mir zum Beispiel beim BVB-Spiel aufgefallen, relativ wenig Strafraumaktionen und relativ wenig offensive Aktionen im letzten Drittel. Und es wird nicht immer der Torschuss forciert. Es gibt manche Abstiegskandidaten, potenzielle, die forcieren jeden Torschuss. Das heißt, also, wenn die in Tornähe sind, schaut der Offensivspieler, der ballführende Spieler schon, okay, jetzt muss ich eigentlich aufs Tor schießen, weil ja, wir sind jetzt nah dran, 20 Meter, das muss mal werden. Also da ist dann der Drang dazu, aufs Tor zu schießen, relativ groß. Und Werder Bremen hat eine große Selbstdisziplin, um nicht einfach aus jedem Spitzenwinkel aufs Tor zu ballern. Hat auch ein bisschen was dazu zu tun, dass die Entscheidungsfindung der beiden Angreifer gut ist. Also weil die sind dann auch im Fokus in dem Fall. Dass die eben dann nicht aus jeder Lage dann einfach abziehen, sondern eher mal noch zurückspielen, eher mal den Angriff abbrechen und dann lieber nochmal auf den Flügel oder in den Sechserraum zurückpassen, um dann nochmal das Ding neu aufzuziehen. Das ist ja so das Lucien Favre-Mantra, was er immer allen Mannschaften eingeimpft hat. Nicht aus jeder Position draufhalten. Das bringt nichts, weil Ballverluste sind vorprogrammiert und aus 20, 25 Metern triffst du von 10 Schüssen triffst du 9,5 Mal eh nicht. Und der eine geht vielleicht rein, weil es eine Gurke wird und der Torhüter sich nicht selber eingelegt hat. Also es sind zwei Dinge, die mir auffallen. Deswegen ist Werder Bremen sehr überlegt, offensiv sowie defensiv. Und dann, ja, ich habe gerade über Alex Kral gesprochen, der mit seinen 20% bei den Pressures, Christian Groß hat dann eben gleich mal 40%.
Ja, das ist interessant. Das kann schon.
Und Christian Groß ist jetzt kein Fußballgott, ne? Also
nein. Aber das sind so kleine Statistiken, die da vielleicht erklären, warum im Mittelfeld ein Ball mehr gewonnen wird und im Zweifel Bremen vielleicht dann den einen Punkt mehr geholt hat, weil rein vom Tableau her, gut, das sind jetzt 5 Punkte zwischen Bremen und Schalke, aber lass Schalke mal 2 von den Spielen da vielleicht mal einen Punkt mehr holen oder sowas alles, dann wäre es auch schon ein bisschen knapper. Bremen hat im Moment sich ein bisschen Polster angefressen. Ich bleib dabei, wie du sagst, nächstes Spiel ist das wichtigste Spiel. Ich bleib dabei, alles, was mich interessiert. Ich muss das erzählen, ich habe, glaube ich, hinter irgendeinem Instagram-Post, ich glaube bei Fums oder bei Werder habe ich irgendwas geschrieben von, guck mal, nur noch 4 Punkte bis zur Tabellenspitze. Und da sofort die Leute.
Ne? Normal, gab direkt auf Fresse.
Ja, bleib mal, ein bisschen ruhiger bleiben hier, aufsteigen. Ich so, Leute, ich dachte mir so, ey, muss ich jetzt hier 15 Smileys daneben setzen? Aber Fakt einfach, der Abstand zum Tabellenersten ist geringer als zum Tabellen-16. Und das ist aber ehrlicherweise das, was mich interessiert. Und Stuttgart, Hertha, Schalke, Augsburg, Bochum, alle dahinter und alle schon ein bisschen Abstand von mindestens 4 Punkten. Und das fühlt sich gerade ganz gut an. Und ich hoffe, sie machen so weiter.
War interessant gewesen vor der Saison. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Goal Impact ist auch so eine Statistik, die seit Jahren weiterentwickelt wird.
Nee, wir sind nicht in deinen Foren unterwegs.
Das war auf Twitter. Guck doch mal auf Twitter. @GoalImpact, glaube ich, ist es. Okay. Ja, da geht's darum, da wird quasi gemessen über viele Spiele hinweg. Wird simpel ausgedrückt gemessen, okay, wenn ein Spieler auf dem Platz ist, wie ist seine Plus-Minus-Quote quasi, ne? Also, wie viele Tore werden geschossen oder kassiert, wenn er auf dem Platz ist? Und über viele Spiele hinweg ergibt es dann schon so einen Wert, dass eben manche Spieler einfach einen positiven Impact auf ihr Team haben. Der Jörg, der das macht, der ist eigentlich Mathematiker bei einem großen Unternehmen, aber da macht es eben nebenher. Der hat Werder Bremen anhand des Kaders irgendwie auf Platz 7 oder so vor dieser Saison gesetzt. Er hat einfach alle Kader miteinander verglichen. Und die Spieler und die Impacts. Und er hat ja dann auf 7 gehabt. Und da habe ich mir so, hä? Also, bei allem Respekt, aber what?
Gut, dass wir Fußball am Ende noch auf dem Platz spielen, nicht in Excel, ne? Also.
Aber der lag damit auch schon häufig richtig. Ich glaube, das ist ja eher interessant, wenn du dann siehst, okay, da ist ein Ausreißer dabei und da muss man mal vielleicht sein eigenes Bild auch nochmal überdenken. Viele stimmt auch, Bayern 1, Dortmund 2, okay. Aber wenn dann Werder 7 ist, musst du vielleicht darüber nachdenken, warum könnte das so sein? Was spielt da eine Rolle?
Peter, wo wir gerade bei Zahlen und deren Koryphäen sind, kannst du mal kurz checken, was die aktuelle Prognose von Nate Silver aussagt?
Genau.
Ja, kurz überlegt, was du mir jetzt für eine Frage stellst.
Das ist ja so der Einzige, auf den ich mich da verlasse, ne, mit seinen Prognosen. Also.
Außer bei US-Präsidentschaftswahlen, das ist also mal ein bisschen Vorsicht.
Ja, das ist...
Ich
weiß gerade einen Witz machen, aber ist egal, scheiß drauf. Stop the count!
Ja.
Aber das ist.
Es wäre doch Bremen zurzeit in der Tabelle. Stop the count!
abpfeifen, sagt man immer, ne?
Abpfeifen. Ja.
Nehme ich. Ich habe da nämlich, also wenn du nachguckst, dann Nate Silver wollte ich nämlich auch ansprechen, weil das ja dann auch reine Mathematik ist, die er da ansetzt, um zu ausrechnen, wo die Mannschaften landen. Ich habe noch ein anderes Thema, was ich kurz übersprechen wollte. Offen in die Runde gefragt. Pillow, du hast ja zum Saisonbeginn offen gefragt, ob nicht Terodde ein Thema für Katar, also für die Nationalmannschaft ist. Auf Twitter ist jetzt mir häufiger der Name Niklas Füllkrug entgegengespült worden. Ich sehe das nicht so, aber 5 Hütten, erste Liga und schon gut dabei. Also, ne, aber ich bin sehr glücklich darüber. Ich hoffe, dass er nicht ansatzweise irgendwo in irgendwelchen Gedankenspielen drin sein wird. weil dann kommt er nicht heil wieder. Aber war eine lustige Anekdote, die ich bei Twitter noch mitgenommen habe.
Du, ich sag dir ganz ehrlich, ne, ich bin nach wie vor ein Befürworter davon, dass du einen, bevor du halt den 12. zentralen, technisch versierten Mittelfeldspieler à la Draxler oder so mitnimmst, würde ich, wenn ich der Bundestrainer wäre, weil ich nicht bin, würde ich einen Stürmertyp dieser Marke Füllkrug, Duxch, Pedersen vielleicht, Terodde, ne, ein davon und dann halt der gerade am besten in Form ist, würde ich mitnehmen unter der klaren Prämisse, du machst hier in erster Linie trainierst du gut mit und kannst vielleicht auch noch ein bisschen gute Stimmung in der Kabine machen, weil da sind ja auch alle so ein bisschen so ein paar geile Typen und so, ne? Und wer weiß, vielleicht kommt das eine K.O.-Spiel, wo in der 85. Minute jetzt bringe ich den, ne? Und dann stolpern die einen rein oder was der Füllkrug gerade macht, ist ja nicht nur stolpern, wobei ich weiß, dafür ist es wieder im Kopfschütteln, aber in meiner Meinung nach performt er so über seinem Zenit gerade, das ist schon nicht mehr feierlich. Aber selbst wenn ihm nicht so ist, wenn er das jetzt gerade in dem Moment macht, dann macht er das in dem Moment. Und dann hätte der aus meiner Sicht da durchaus eine Daseinsberechtigung oder ein Stürmer dieses Formats. Ne? So, ich bin ein Befürworter davon, nach wie vor.
Ich nehm die Überperformance 100% an, in der Hoffnung, dass Marvin Duxch irgendwann mal von seinen 60% wieder auf 100 schaltet, dann können die sich abwechseln in der Mitte der Saison. Wenn er Burke wieder aus der Stammelf verdrängt hat, was dann jetzt ab nächster Woche oder übernächster Woche vielleicht passiert. Aber Konstantin, Wetten auf Füllkrug in Katar, würdest du die annehmen?
Nee, auf keinen Fall. Ich glaube, dass Lukas Metscher da diese Rolle übernimmt beim Bundestrainer. Also in der Plan.
Der ist halt nur eine Blindpese, ne?
Er hat drei Tore erzielt bei einer Mannschaft, die schwierig ist. Und auch das in dieser Saison. Und der ist 1,85 groß. Der ist nicht so eine ganz, der wirkt vielleicht nicht ganz so kantig oder so kantenartig wie vielleicht manche andere, aber der ist auch schon physisch präsent, auch physisch präsenter geworden in den letzten 2-3 Jahren. Und ich glaube, Metscher ist dann der, weil der für den Bundestrainer bringt dann so ein bisschen mehr das Paket mit. Physisch da, gewisse Präsenz, technisch stärker als die anderen, die gerade aufgezählt wurden.
Und bei Weitem nicht annähernd so abgewichst wie alle anderen gerade aufgezählt. Und darum geht es mir.
Also ich würde gerne mal Füllkrug gegen eine richtige Top-Verteidigung sehen, gegen die französische
Nationalverteidigung. Aber du verstehst nicht, was ich sage. Mit dem ganz normalen Fußballspiel, was Hansi Flick vorhat und was auch gut ist, da hat keiner von den gerade genannten was mit zu tun. Ne? Ich rede von dem ein K.O.-Spiel, weiß nicht, 85. Minute, jetzt müssen wir einen bringen oder Verlängerung, jetzt müssen wir einen bringen. Da würde ich stimme dir zu, der also wird keinen von denen mitnehmen, sondern so ein Typ wie Lukas Metscher, sehe ich vollkommen wie du, aber trotzdem ist der nicht ansatzweise so abgewichst wie einer der gerade genannten Kandidaten.
Aber da würde ich wiederum das Gegenargument bringen, wenn ich jetzt in der Verlängerung zum Beispiel gegen Spanien zurück oder weiß, es steht 0-0 oder man braucht jetzt irgendwie quasi den einen Dosenöffner und bringt jemand von der Bank, der abgewichst ist, da würde ich nicht unbedingt auf solche Leute setzen, sondern würde ich dann einen Jamal Musiala bringen zum Beispiel, weil der wird vielleicht total.
Von Anfang an.
Ja, wenn er von, ja, aber ja,
ich spiele bei mir von Anfang an jedes Spiel.
Kann sein, aber es ist auch ganz schön crowded natürlich vorne. Der hat 4 Positionen und wer weiß, wer dann spielt. Aber ich sage jetzt mal, so jemand zum Beispiel, der ist auch abgewichst, der wirkt vielleicht nicht immer so, aber das ist der hat so einen Tunnelblick, was Fußball betrifft. So totale Inselbegabung. Muss jetzt nicht Musiala sein, aber so einen würde ich dann eher bringen, als heißt einen fürs zentral offensive Mittelfeld, der dann so Geniestreiche hat oder wenn eben Musiala spielt, vielleicht ist es dann Harvard, der reinkommt oder so. Ich weiß nicht, ob das würde ich fast besser finden, als einen für die Position hinter den Stürmern, der dann auch Dosenöffner sein kann. Ne? Weil oftmals fehlt es ja in solchen Spielen dann auch, die Vorlagen fehlen ja meistens für einen Thomas Müller oder die hängen dann komplett in der Luft und dann brauchst du eigentlich die Position dahinter, die irgendwie geändert werden muss.
Also ich rede von den Spielen, wo mit dem Fußball, den Hansi Flick pflegt und zelebriert, und das ist auch gut, ne, bitte nicht falsch verstehen, wo du halt nicht durchkommst, ne, wo du vor dem Ball wegstehst, so. Und da ich aus meiner Sicht kannst du dann nicht noch den 12. Musiala und den 13. Gnabry oder so mit reinbringen. Aus meiner Sicht musst du dann halt einfach mal die ekligen Dinger hoch vorne rein und vorne hilft der liebe Gott. Und für diese Momente würde ich, also nochmal, nicht falsch verstehen, ne, Musiala spielt bei mir jedes Spiel vor, und wenn Thomas Müller auf der Bank muss, bei mir spielt Musiala safe. So, aber so einen richtigen Drecksackstürmer, der das Ding irgendwie dann da reinstolpert. Ich würde empfehlen, den mitzunehmen und dazu lasten eines dieser ganzen Draxlers und Brands und wie sie alle heißen.
Ich mag dein Plädoyer für Niklas Füllkrug hier in dieser Runde.
Ja, total. Wenn er weiterhin so gut drauf ist, dann soll er mit.
Ja, ich bin ziemlich glücklich darüber, wenn er nicht fährt, weil ich möchte mit Werder Bremen die Klasse halten.
Denkst du, er lässt dann krachen in Katar oder was?
Ja, nee, aber kommt verletzt wieder, was weiß ich alles.
Nein, also. Ach Quatsch.
Egal, es, also mein Ziel, das wäre...
Müde, wovon denn? Der wird maximal 20 Minuten spielen, der kann doch nicht müde zurückkommen dann.
Ja, schon auch wieder.
Naja, wobei.
Egal. Schluss jetzt.
Extra Kuckuläre.
Ja, Schluss jetzt. Ich baue Überleitungen, damit wir noch durch die anderen Themen kommen, sonst wird das eine 2 Stunden 50 Sendung heute. Und Peter signalisiert mir schon immer auch bei WhatsApp die ganze Zeit mit wilden Feuer-Emojis, dass unsere NFL Fantasy Draft gleich losgeht und wir Schluss machen müssen, weil er dann Stil braucht in irgendeiner Gruppe. Deswegen gehen wir durch. Wir machen den Block heute kurz. Pillow, Neues bei FIFA? Irgendwas?
Ja, Weekend League Qualifikation erfolgreich abgeschlossen und es folgt die letzte Weekend League. Frag mich noch nicht wann, aber die folgt.
Okay,
das
mag ich in Kompaktheit. Freue mich einfach aufs nächste Spiel und wir planen mit Hochdruck den Backspin FIFA Cup 2023. Wir werden darüber berichten. Es wird jetzt sicherlich ein kleines bisschen noch hier so ein bisschen ruhiger bei uns werden. Die nächsten Wochen geht es langsam wieder los. In ein paar Wochen ist das Spiel da. Dann reden wir mehr drüber. Aber deswegen kann der Block klein bleiben. Ja, genau.
Ja, Ende des Monats. Und ab nächste Folge auch nochmal, würde ich sagen, von meiner Seite mal ein paar mehr Infos zum neuen FIFA. Was gibt es Neues etc. pp. Ne?
Hausaufgaben für Pillow. Die nehmen wir mit. Und wir springen, und wir sind ja eben schon in der Bundesliga-Tabelle hin und her gesprungen, mal zum Typ der Woche, den ich mir in den Raum geworfen habe. Und da möchte ich mal, das gebe ich an den Gast. Pass mal, was machen wir? Das gebe ich direkt an den Gast. Unser Typ der Woche ist Christian Streich. Und Konstantin, du bist ein Macher in deinem Metier. Du kannst quatschen, als ob du Ahnung von Fußball hättest. Kannst du mal erklären, warum Christian Streich der Typ der Woche ist?
Das ist interessant. Ich habe nämlich das Format erst so verstanden gehabt, dass ich jetzt quasi ein Typ der Woche und alle für alle Kategorien was raussuchen soll, auch mit, dass jeder quasi was raussucht. Okay, dann muss ich mal Christian Streich einstellen. Ich hatte nämlich okay, ist interessant. Habe ich mir jetzt zwar einen Kopf zerbrochen vor der Sendung. Ich hatte Mario Götze.
Oh, auch stark.
Ja, bei 90 Minuten durchgespielt für Frankfurt, mittlerweile komplett angekommen und wirklich auch dieses 90 Minuten durchspielen für Mario Götze darf man nicht ganz, das muss man nochmal in Kontext setzen.
Aber den hast du ja schon in deinem Moment, in deinem größten Fußballmoment eingebaut, Mario Götze.
Mario Götze?
Ach, nee, gar nicht, Lars Ricken. Den, oh Gott, ja.
Hast du jetzt nur mal leicht untersetzte Dortmunder Offensivspieler, bitte.
Leicht untersetzt.
Scheiße, stimmt. Ich versuche nur Überleitung zu bauen. Aber komm, mach mal.
Ja,
mach mal
Streich. Hier,
du hast gerade aufs Ohr gekriegt. Hey, Konstantin, Typ der Woche ist Christian Streich. Du hast noch 2 Sekunden zur Vorbereitung. Mach mal was. Erzähl mal eine Minute was darüber. Warum?
Christian Streich, konstant zahlt sich aus. In den Top 5 Ligen Europas gibt es 2 Trainer, die seit über einem Jahrzehnt Cheftrainerposten innehaben. Diego Simeone auf der einen Seite und Christian Streich auf der anderen Seite. Und was zeichnen die beiden aus? Nicht nur konstant, sondern auch, dass die komplett wahnsinnig sind, was ihren Fußball betrifft. Intensität, Pressing, Pressing-Abläufe, Training des Pressings, gegen den Ball arbeiten und dann ausschwärmen nach vorn. Und die leben diesen Fußball und die bringen ihren Spielern diesen Fußball bei. Deswegen, egal wer nach Freiburg kommt und egal wer zu Atletico Madrid wechselt, wenn du dich auf den Trainer einlässt, dann wirst du auch zum Teil der Mannschaft und wirst auch in diesem ganzen Bollwerk und diesem ganzen Getriebe, was sich da dann bildet, auch mitwirken können. Herzlichen Glückwunsch. Christian Streich, geiler Typ.
Trauma.
Und zudem natürlich sozial engagiert und nicht ganz so verrückt wie Diego Simeone in anderen Bereichen.
Und verdient nicht ganz so viele. Ich habe gesehen, Simeone ist der bestverdienste Fußballtrainer, glaube ich, ne?
Der 30, 40 Millionen bringt er mit nach Hause, ja.
Ja, genau. Christian Streich ist ja deshalb gewählt worden, weil der SC Freiburg an der Tabellenspitze sitzt. Und das war, ich muss sagen, ein harter Deal heute mit Pillow darüber, wer hier der Typ und wer hier Team ist. Für mich ist eigentlich auch Freiburg an der Tabellenspitze ein Team. Verwundert dich das? Oder verwundert euch das, dass Freiburg es tatsächlich schafft, so oben dabei zu sein? Ich bin ja sehr glücklich darüber, dass Maxi Eggestein offensichtlich doch so ein überragender Fußballer ist, wie ich in Bremen immer gedacht habe.
Was soll ich dir sagen? Also, bei allem Respekt, aber schon so ein bisschen Freak-Accident. Ne? Also Ende der Saison werden sie da nicht stehen. Aber ist eine schöne Momentaufnahme und ey, alles, was Konstantin gerade gesagt hat, ist so zu bestätigen. Ne? Konstanz, aber Konstanz ist ja schon irgendwo, wenn du mal 2-3 Jahre in der Mannschaft, ne? So, und das ist ja schon Konstanz sein Vater. Punkt. Von daher wird's oder wundert es, glaube ich, keinen, dass Freiburg sich jetzt auch nicht erst seit dieser Saison, sondern in den letzten Jahren eher in der oberen Tabellenhälfte etabliert und sich da festsetzt. Jetzt ganz, ganz oben ist eine sehr schöne Momentaufnahme, aber sicherlich nicht von Dauer aus meiner Sicht.
Nils Silva sagt, auf dem dritten Platz wird die Saison beendet, aus Freiburger Sicht.
Das wäre was. Das wäre was.
Aber also ich kenne ein paar Leute, die wirklich sehr objektiv auf die Bundesliga draufschauen, also auch aus dem Ausland. Weil ich aus Großbritannien habe ich ein paar Freunde, die da mal, weißt du, die komplett fernab der ganzen Gossip und was im Kicker irgendwo steht oder so, die einfach mal draufschauen, die sich die Spiele anschauen, aus analytischer Sicht oder die vielleicht sogar für Vereine als Analysten arbeiten. Und auch da wurde vor der Saison mehrfach, habe ich gehört, die haben gesagt, also Freiburg, wenn ich mir die Mannschaft anschaue und die halten das halbwegs so durch, werden die Zweiter oder Dritter. Da habe ich mich sogar mit denen gestritten, dass einige gesagt, die sind besser als Dortmund. Und wenn ich mir das Spiel anschaue, Dortmund hat gewonnen, aber bessere Mannschaft war Freiburg. Vielleicht einen Punkt noch zu Christian Streich und über insgesamt dem SC Freiburg. Natürlich leben die auch zu einem gewissen Grad von der individuellen Klasse einzelner Spieler. Und Maxi Eggestein war jetzt ein Thema, ne, das hast du vorhin mal eingeworfen, aber es gibt auch noch ein paar andere. Grifo hatte mal seine Phase, weil er wirklich richtig, richtig stark war und die Mannschaft hinter sich hergezogen hat. Jetzt hast du mit Ginter einen, der auch nochmal ein neues Element reinbringt, und der Schlotterbeck-Abgang tut dann gar nicht mehr so weh. Aber Freiburg ist die eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga, bei der der einzelne Spieler nicht ganz so wichtig ist. Weil es lebt sehr stark von dem System und davon, dass eigentlich so 15, 16, 17 Spieler, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, dass da wirklich ein großer Teil der Spieler einfach in diesem System funktioniert und dass Christian Streich dieses System über den Einzelnen stellt. Und deshalb hast du dann irgendwann mal einen No-Name mit dabei, der dann plötzlich drin ist, aber irgendwie auch funktioniert, wenn er die Athletik mitbringt und diesen auch sehr maschinellen Fußball umsetzen kann, athletisch, dann kann der auch gut wirken in der Freiburger Mannschaft. Und dann ist ja immer witzig, wenn da mal einer weggeht, woanders hingeht und dann da meistens komplette Bruchlandung erleidet.
Ja, krass. Die andere Mannschaft ist Union Berlin, ne? Also der ich das auch so zuordnen würde.
Ja, Union Berlin lebt ein bisschen weniger von der Athletik, leben auch sehr stark davon. Und das hat man gegen die Bayern wieder gesehen. Die wollen ja eigentlich Zweikampffußball spielen.
Ich meine, dieses, dass der Einzelne unwichtig ist.
Ja, es war in der vergangenen Saison noch, oder in der vorangegangenen Saison davor noch ein bisschen anders, als Max Kruse hatte schon einen großen Impact gehabt, als der kam. Hat sich der Fußball ja geändert. Also Urs Fischer hat ja damals diesen Fußball umgestellt, nach der ersten Saison in der Bundesliga, und da hatte Max Kruse schon auch großen Einfluss darauf gehabt und Andrich und so weiter. Hat sich echt, ja, durch die Abgänge habe ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass Urs Fischer noch ein bisschen weiter weg davon gegangen ist, jetzt so ein Max Kruse-Typ zu haben oder einzelne Spieler komplett reinzuheben und dass die dann den Erfolg ausmachen der Mannschaft. Was er natürlich schon tut, ist, er hat ein System und er kauft dann für gefühlt jede Position einen Stammspieler und einen Backup, der aber vom Spielertyp her sehr ähnlich ist. Schau dir mal die Angreifer bei Union Berlin an. Du hast quasi immer die Nummer 1 und den Backup, der ist dann so die etwas ältere und weniger talentierte Version, aber ist immerhin vom Spielertyp her noch relativ ähnlich.
Wer war der Backup von Max Kruse?
Nein, Max Kruse hat kein Backup. Das war ja das Witzige. Max Kruse gab kein Backup und deshalb, als der weg war, war erstmal kurzes Chaos, und da gab es ja auch 3-4 Niederlagen, dieser Februar damals nach dem Abgang von Max Kruse, da hatten der Wuhlheider, war mal alles ein bisschen schwierig, und dann hat Geraldo Becker gesagt, ich bin kein Max Kruse, aber wir können ja ein bisschen anders spielen, wir können jetzt mal eine Doppelspitze spielen mit einem einfach Stretch-Stürmer, der quasi einfach über die Außen kommt und alles in Grund und Boden sprintet, und Geraldo Beckers Saison gipfelte ja dann auch, also die vergangene gipfelte ja dann in der Szene gegen RB Leipzig, als er dann Angelinho auf 20 Metern, 10 Meter abgenommen hat in dieser Schlussphase, und im Zentrum war dann nicht Avonici, sondern plötzlich Kevin Behrens und Sven Michel, das waren dann eben die Backups, die plötzlich reinkamen.
Das ist spannend. Ich bleib dabei, ich finde, und du sagst es richtig, Pillow, es ist Momentaufnahme, ne? Aber gerade in diesem Moment bei der Tabellenkonstellation und der gratulierten Meisterschaft an Bayern München vor dem ersten Spieltag, ist es echt eine erfrischende Momentaufnahme, dass gerade Bayern Dritter ist in dieser Tabelle und der SC Freiburg an der Tabellenspitze. Und Peter, du hast ausgerechnet, jetzt geht's gegen Hertha, das heißt, die bleiben Tabellenführer, ne?
Ja, ja, also ich habe mit Nils Silva telefoniert.
Bin ich gespannt. wir haben Team der Woche, um das hat Pillow gekämpft. Sag mal, warum?
Sag nochmal bitte.
Wir haben ein Team der Woche und um das hast du gekämpft. Sag mal,
okay,
warum?
Okay, ja, jetzt, ich habe dich gerade sehr einmal kurz akustisch verstanden.
Ja, ich habe schlechtes Internet in Köln im Hotel, sorry. Ja, aber ich hoffe, ihr kommt damit klar.
Ja, ja, bis auf jetzt gerade einmal kurz, alles gut. Team der Woche, jetzt habe ich irgendwann vor 2-3 Wochen mal aufgeschnappt, man soll nicht mehr Menu sagen oder so. Ich scheiß da drauf, für mich war das immer Menu. Stimmt nicht?
Habe ich auch gelernt.
Quatsch, ne?
Ist richtig, ist, man darf es machen, ne?
Ja, also das sagen ja viele Manchester in Deutschland.
Manchester United.
Ja, aber geh mal nach Salford oder in irgendeinem Manchester Suburban Bereich und red mit den Leuten da. Da sagen die Eltern sagen alle Man U oder sagen viele Man U.
Ja. Also,
das Urban Legend, die sich in Deutschland festgesetzt hat, dank des Internets.
Manchester United, um genau zu sein, ist back on track, könnte man behaupten. Ne? Letzte 4 Spiele, 4 Siege und jetzt auch nicht gerade gegen nur Klümpchen-Mannschaften, sondern jetzt gestern Tabellenführer Arsenal London geschlagen, aktuellen Tabellenführer Arsenal London geschlagen, davor 1-0 gegen Leicester, davor Southampton geschlagen, davor Liverpool geschlagen und das alles ohne Cristiano Ronaldo in der Startelf. Ohne Harry Maguire in der Stadt. Endlich hat er einen auf die Bank gesetzt. Bitte sag mal, sorry, ey. Guck, ich will dem Typ ja echt nichts Böses, ne? Und der hat durchaus im Profifußball seine Daseinsberechtigung, ne? Aber der hat nichts mit einem Manchester United-Kapitän zu tun und erst recht nichts mit einem englischen Nationalmannschaft-Kapitän. Katastrophe. Aber wir wollen nicht, ich will nicht zu viel auf ihm rumhacken. Ich ist gar nicht so lange her, dass wir uns über irgendein 7-0 war es, glaube ich, ne, was Menu sich da schießen hat lassen.
0-4 gegen Brentford.
Okay, dann verwechsel ich damit, aber gefühlt. Ja, genau. 4 Stück gegen Brentford, sorry, genau. Ja, so. Das war die Story. Da haben wir uns noch kaputt gelacht und gefragt, wie kann das sein? Anscheinend scheint Erik ten Hag da die richtigen Hebel bewegt zu haben. Ich nehme wahr, Christian Eriksen macht da einen sehr stabilen Job gerade auf seiner Position, irgendwie auf einer Achterposition. Wo ich mir ehrlich gesagt 100% nicht sicher war, ob er die heute noch leisten kann nach der ganzen Vorgeschichte, aber anscheinend kann er's. Du hast ein bisschen den Eindruck, dass Bruno Fernandes jetzt irgendwie wieder Bock hat, Fußball zu spielen, weil der kann. Ich glaube, das ist ja unbestritten. Scott McTominay, ja, ist halt aus meiner Sicht so ein solider Zerstörer, der auch ein bisschen Spieleröffnung hat, ne? Und dann hast du den halt auch in dem Verbund mit drin. Raphael Varane mit einer neu geformten Innenverteidigung, mit dem gemessen an seiner Körpergröße kleinen Martinez, aber dafür umso giftiger. Aus meiner Sicht, von dem, was ich gesehen habe, sieht das sehr, sehr gut aus und ich bin gespannt, wie konstant Menu diese Leistung diese Saison noch halten werden kann und ob sie sich da am Ende der Saison wieder unter den Top 4 einfinden werden. Ich persönlich, ne, ich mache ja keinen Hehl draus. Ich habe da aufgrund des Mythos und der Historie und so ne, dann doch eher eine Sympathie für als eine Antipathie für Manchester United. Und ich persönlich würde mich darüber freuen.
Die Fachexpertise in Form von Herrn Eckner zu Manchester United, aka Man U.
Wobei man noch ganz kurz sagen muss, die 90 oder 100 Millionen dafür Anthony, das ist schon... Also ein harter Kurs, ne? Also nichts gegen den Spieler an sich, der wird ihn sicherlich weiterhelfen, aber 90 oder 100 Millionen, puh, mein Lieber.
Alexander Isak ist gerade von Real Sociedad für 70 zu Newcastle gegangen. Das ist einfach,
zu Newcastle.
It's a different world, alright?
Gönn doch mal.
Who the fuck cares?
70 Millionen, Alter.
It's money, who the fuck cares?
Ich fände es ja so geiler, wenn einfach die ganzen Owner oder die ganzen Investoren im Fußball wechseln sich außer aufhören, wir sind so NFL-Owner, wie so Jerry Jones. Also die einfach so richtig schön
auf. Make it rain on the bitches.
Ja. Einfach. Also wenn du Hardcore-Kapitalist bist, ja, und das bist du ja dann, wenn du da irgendwie so Cronky bist oder sowas, dann führ dich einfach auch so auf. Also dann steht da einfach zu dem, was du bist. Dann verberg dich nicht hinter wir sind ja und so. Na, also, was United betrifft, ja klar, die Neuzugänge müssen jetzt so langsam reinkommen. McTominay hat jetzt nochmal gegen Arsenal gespielt, aber Casemiro sitzt da schon auf der Bank und schafft mir den Hufen. Stimmt. Und McTominay ist zumindest Startelf-Zeiten sind dann bald auch gezählt, weil also Casemiro bin ja jetzt, also gegen Southampton zum Beispiel, der war 20 Minuten oder so auf dem Platz. Das war beeindruckend eigentlich, welchen Impact plötzlich so ein neuer Sechser haben kann, der ein ganz anderer Raumblocker auch ist als eben McTominay, der ja der immer mal so Probleme hat, der auch von den gegnerischen Mannschaften teilweise auch mal so freigelassen wird. Also der wird manchmal gar nicht angelaufen, weil sie immer denken, ah, mal gucken, was der macht, wenn der sich einen Ball auftritt, plötzlich freies Feld vor sich hat, dann kriegt er nämlich Panik. Also ist auch schon passiert, dass er plötzlich einfach einen langen Ball schlägt, weil er nicht weiß, was er damit anfangen soll. Ja, aber ansonsten, du siehst den Ten Hag Fußball schon in Ansätzen mittlerweile gegen Arsenal, auch gegen Liverpool schon. was ja eher ein konterlastiges Spiel war, dieser Sieg gegen die Reds. Und jetzt gegen Arsenal war es nicht ganz so extrem. Klar, natürlich, die Arsenal hatte auch Chancen, sondern am Ende ist Man U noch bei Weitem nicht stabil. Aber was du schon ansetzen, die sehr schnelle Seitenverlagerung, die sehr schnelle Umschalten über die einzelnen Linien hinweg, was ja auch Ajax so ausgezeichnet hat. Also die Sechserraum sehr schnell überbrücken nach vorne, in die nächste Linie rein und dann in die nächste und dann die Verlagerungen. Deswegen war Allaire zum Beispiel auch, Allaire war ja unter Erik ten Hag in der letzten Saison nicht mal als Goalgetter, so, also war wichtig, aber er war auch wichtig, so als diese eine Station vorn, der nochmal den Ball nach außen spielt und dass er es eben so gut konnte. Also Allaire ist ja einer, der es besser kann als viele andere Mittelstürmer, die dann eben nur rein weg das Torschießen drin haben, gerade wenn du so groß gewachsen bist. Und das finde ich bei Man United momentan schon sehr, sehr gut, weil was die ja am Ende ist, das Ziel ja von Ten Hag und von United bei der Mannschaft, müssen irgendwie nach vorn kommen, müssen irgendwie das Spiel auf eine Seite ziehen, damit dann auf der anderen Seite, bei der fernen Seite, einer frei steht. Ob es Elanga ist, Sancho oder jetzt Anthony, ist erstmal egal. Aber Hauptsache einer unserer Flügelstürmer ist am Ende frei. Und das hat man in Old Trafford ein paar Jahre lang nicht mehr gesehen. Das war ein reiner Weg, so ein Fußball. Du hast einen relativ weiten Flachpass auf den Flügelstürmer gespielt und dann da sollte man ins 1 gegen 1 gehen. Da hat dann Sancho zum Beispiel, ist dann verloren, weil er gar kein so guter 1 gegen 1 Spieler ist. Es war beim BVB, war schon gut, aber ist jetzt kein so Weltklasse 1 gegen 1 Spieler, sondern einer, der so ein bisschen in die Räume reinstechen muss und wenn er ein bisschen Freiraum hat, dann macht er sehr gute Aktionen, spielt auch sehr gute Pässe, aber braucht eben eher so eine Aktion, eher so im Halbraum drin und nicht an der Seitenauslinie. Das ist gar nicht Sanchos Fußball. Jetzt mit Anthony hast du noch einen guten Dribbler mit dabei, aber auch der, ich meine, das 1-0 war doch perfekt. Du spielst von links rüber über Malassia-Aufbau, spielst dann über zwei Stationen und plötzlich ist Anthony auf der Außenbahn frei, weil du Arsenal komplett auf die eine Seite gezogen hast und dann muss ja noch einen schweren Abschluss machen, aber es war trotzdem an sich für Premier League-Verhältnisse, für Verhältnisse gegen Arsenal momentan ein relativ leichter Abschluss. Und Anthony hat dann gesagt, okay, ich bin 100 Millionen wert und 10 Millionen sind schon mal weg. Und hat sich natürlich dann gleich aufs Wappen geklopft und irgendwie, glaube ich, noch einen ganz kurzen Kuss zum Wappen. Ist okay, ich weiß, ist für Scram wahrscheinlich gewesen. Ne? Wenn man 50.000 neue Man United-Follower abgestaubt.
Ja.
Also, was sagst du, Harry Maguire? Stimmst du mir zu?
Ja, ich glaube, das Problem ist gewesen, dass ich finde auch, dass er jetzt nicht die Qualität hat, um jetzt irgendwie Abwehrchef von Manchester United zu sein. Zumindest war es nicht. Zu behäbig, im Aufbau auch zu wackelig. Da musste er häufig auch auf der linken Seite spielen. Also in der Viererkette, in der Innenverteidigung auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite. Also dann auch noch so Probleme gehabt, irgendwie immer sich eindrehen zu müssen. Und ja, Problem ist, du hast einen 85 Millionen Euro Verteidiger. Pi mal Daumen, ja, oder 80 Millionen. Den auf die Bank zu setzen, ist auch schwierig. Also war anfangs schwierig und mittlerweile macht man es eben. Und Lisandro Martinez finde ich super, wenn der auch Erfolg hat in der Premier League, weil manche englischen Experten, auch Fans, so ein bisschen so, ja, in der Premier League musst du irgendwie 1,95 groß sein und 100 Kilo wiegen und nur rohes Fleisch essen. Ansonsten hast du keine Chance in der Premier League. So, ja. Aber auf der anderen Seite, es gab ja auch immer so, als Eden Hazard irgendwie auf die Insel gewechselt ist, ja, was die schaffen, weißt du, der ist viel zu klein und so, nicht wahr? Ja, schaut euch den Fußball mal an, das ist ja gar nicht so. Und wenn Martinez Erfolg hat als 1,75 großer Innenverteidiger, wäre das auch cool, um nochmal so ein paar alte Stereotypen einfach zu beenden, weil du musst als Innenverteidiger nicht mehr aus dem Japs dann. nur natürlich die Frisur haben, ne?
Und das recht nicht wie Harry Maguire.
Du hast so ein schönes Meme in die Gruppe getan, Pillow. Die Saisonstatistik von, oder was war es, von Cristiano Ronaldo?
Saison-Highlights. Saison-Highlights, das Arschabdruck, genau, auf der Bank.
Ja, genau. Es ist schon, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es schon interessant, dass er so keine Rolle mehr spielt, dass er natürlich auch Argumente geliefert hat, dass der Trainer ihn jetzt auf die Bank setzen kann. Auch, das wird nicht lange so gut gehen, aber die Tatsache, wie er überall so platziert war und dann jetzt keine Rolle spielt, ist schon auch eine sehr interessante Man-U-Story und kratzt für mich schon auch so ein bisschen am Mythos Cristiano Ronaldo. Das hat ihm nicht gut getan, diese Sommertransferperiode. Oder was sagt ihr?
Nee, gar nicht.
Ich fand es am beeindruckendsten eigentlich, dass Ruben Amorim, der Sporting-Trainer, gesagt haben soll, wenn Ronaldo kommt, gehe ich. Das ist dann schon eine eindeutige Ansage, weil ich glaube auch viele Trainer einfach Angst davor haben, dass Ronaldo kommt, mal abgesehen davon, dass er keinen Pressing-Fußball spielt, das ist ja in der portugiesischen Nationalmannschaft immer super, du hast quasi 9 Feldspieler, die Pressing spielen und Ronaldo. Und dann denkt sich wahrscheinlich auch so ein Trainer, zum einen macht er mein System kaputt, weil ich brauche eigentlich 10 Feldspieler, die mitarbeiten bei allem, und dann auf der anderen Seite untergräbt er wahrscheinlich noch meine Autorität in der Kabine. Also wahrscheinlich auch einfach, welcher Trainer hat darauf Bock? Und ich meine, da kannst du auch nicht mehr mit übermenschlichen Leistungen dann rechtfertigen. Die Zeiten sind ja vorbei. Also, dass er dann irgendwie alle seine, also alle diese Dinge irgendwie rechtfertigen kann, die Zeiten sind vorbei. Und dass irgendwie dann Napoli am Ende im Gespräch war, als so letzter Anker.
Schon, was in Dortmund ein ernsthaftes Thema war.
Ja, entscheidend. Also, Bayern auch mal über ihn nachgedacht hat. Aber ich meine, Bayern, ich denke, dass Bayern auch da überhaupt keinen Bock hätte auf Ronaldo. Also auch aufgrund anderer Dinge. Und ich meine, er hat ja auch nicht nur gute PR in den letzten Jahren gehabt, ne? Also.
Ja. Lustig, dass sich die türkischen Vereine dann auch irgendwann eingemischt haben und so. Also es ist schon alles ein bisschen absurd und da im Zweifel hat Messi dann, auch wenn es sich letzte Saison falsch angefühlt hat, immer noch, glaube ich, den Move gemacht, der ihn zumindest in einem Spitzenteam gehalten hat, dass Manu jetzt eine gute englische Saison spielen kann. Kann vielleicht dafür sorgen, dass er nächstes Jahr noch kann, nur er wird nicht jünger. Ne? Also ich glaube auch ehrlich, also, oder komm, lass uns mal, ich mache das mal auch mal in die Runde. Wir sind vier Leute. Glaubt ihr, dass Cristiano Ronaldo die Rückrunde bei Manchester United spielt? Ich sag nein.
Also nicht in dem aktuellen Status, ne? Also irgendwas wird sich verändern, ob er aus irgendeinem Grund mehr Einsatzzeit bekommt oder eben dann doch wechselt.
Die Frage ist, spielt Cristiano Ronaldo die Rückrunde bei Manchester United? Ja oder nein? Ich sag nein.
Ich sag ja. Den könnte ich offloaden.
Also, ich wollte gerade sagen, 50-50, ich sag auch ja, ja.
Also wenn schön, wie du hier so raufgesprungen bist auf den.
Ja, nein, aber wenn du im Sommer keinen gefunden hast, der das Geld vor allem, ne, und also Interesse multipliziert mit Geld irgendwie aufbringen kann, dann im Winter, I don't know, sehe ich ehrlich gesagt noch weniger.
Europa League, Gruppenphase, mittelprächtig. Er denkt sich, okay, den Titel ist mir auch scheißegal. Newcastle bietet 400 Millionen für eine Saison. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wenn so ein wildes Ding kommt, ja, okay. Aber
der SC Freiburg bietet 3 Millionen und dann sagt er, ja. Er will noch mal an einem Erfolgsprojekt teilnehmen. Ja, er denkt sich dann, also er will einmal in sein, er sagt dann einfach, sein größter Traum war, immer unter Christian Streich mal zu spielen.
Ja, genau. Einmal Bundesliga spielen. Einmal. Oder vielleicht auch mal generell in der Bundesliga spielen, weil Bundesliga ist noch die letzte große Liga, wo Fans auf den Tribünen stehen, noch richtig die Teams supporten. Und Überleitung des Todes, das ist der Moment der Woche und der wird ja jetzt offiziell diese Woche. Es dürfen wieder Leute bei Champions League Spielen auf der Tribüne stehen. Leute, was macht das mit euch?
Gar nichts, weil die standen vorher auch schon auf ihren Sitzplätzen in der Kabine. Aber nein, insgesamt natürlich absolut der richtige Schritt, viel zu spät. Gibt jetzt auch Bier mit Alkohol wieder oder das nehmen wir noch nicht?
Nee.
Ja, dann sollen sie wieder hinlegen. Also,
nicht gleich durchdrehen. Ja,
genau.
Ja, also weil soll ich dazu sagen, dass du als Fußballfan, wenn deine Mannschaft international spielst, dass die Praxis ganz anders aussieht, ne, ist vorweggenommen, aber dass du als Fußballfan deiner Mannschaft, wenn die irgendwie auf internationalem Parkett vertreten ist, laut dieser Regeln bis jetzt zum morgens Anstoß, nicht stehen durftest während des Spiels, sondern sitzen musstest und obendrein auch kein Bier mit Alkohol im Stadion kaufen kannst, ist eine absolute Farce und absoluter Bullshit. Punkt. Von daher braucht jetzt keiner irgendwie erwarten, dass ich da jetzt anfange zu applaudieren. Ich meine, ja, natürlich ist das cool, aber wie gesagt, standen vorher auch schon alle auf ihre Sitzplätze. Ne? Von daher... Habt ihr gut gemacht, UEFA. Richtig gut.
Ja, das ist schon alles ein bisschen absurd. Ich finde die Geste daran ganz schön und ich glaube, der deutsche Fußball kann da ein bisschen von profitieren, weil halt das ja schon auch stark gelebt ist über die Jahre. Ich sehe das auch wie du, man stand die ganze Zeit auf den Sitzen. Es gab aber auch schon, und das habe ich in einem oder anderen Stadion schon erlebt, und Peter, ist ganz wichtig, dass du dir mal die Champions League-Gruppen kurz aufmachst, dass ich in Stadien darauf hingewiesen wurde, dass ich nicht stehen darf, sondern dass ich mich hinsetzen muss. Da weiß ich noch ganz genau, das war in Dänemark mal bei einem Champions League-Spiel.
Hast du
das
gesehen?
Nicht stehen.
In Dänemark?
Ja, in Dänemark
aber das ist auch interessant. Dänemark zum Beispiel, ich wollte nämlich gerade Dänemark ansprechen, aber wegen Eishockey, weil es war ja gerade auch die Frauenweltmeisterschaft im Eishockey in Dänemark. Und in Frederikshavn zum Beispiel, in der einen Arena, 4.500 Plätze, 750 Sitzplätze. Ja, das war eine der WM-Arenen. Also mehrheitlich Stehplätze einfach, weil die sagen, ja, stehen ist einfach cooler. Also ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass vielleicht in Dänemark eine Stehkultur herrscht, aber anscheinend nur im Eishockey und nicht im Fußball.
Eishockey, beste Stimmung in der Halle, ja.
Oh, Leute, ich schick euch gleich mal Videos von meinem gestrigen Erlebnis. Bosnien-Herzegowina gegen Slowenien, Sieg Bosnien mit einem Fanclub, wo der Capo Also da waren so 20 Oberkörper frei im Bosnien-Block. Der hatte auf seinem Rücken tätowiert BH Supporters oder Ultras oder so. Also es war wirklich wie so ein Logo. Was er, und der hat wirklich kompletten Glock und der bosnischen Basketball-Nationalmannschaft Ansagen gemacht, was sie jetzt wie wo zu tun haben. Und das war sehr laut und sehr martialisch. Also ich schicke euch die Videos, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht so zu gucken. Ich bin ja gerade bei der Basketball-Europameisterschaft und ich sage, nächstes Spiel Bosnien gehe ich in den Block rein, das möchte ich erleben.
Aber ich kann unterstreichen, im Eishockey beste Stimmung, kann ich als Eishockey-Kommentator für Sport 1 und Magenta so unterstreichen. Nein, gut. Aber es, also im Eishockey ist schon geile Stimmung, gerade Mercedes-Benz Arena in Berlin und in Bern im Übrigen als Geheimtipp. Wer mal in Bern ist, geht mal zum Eishockey-Spiel.
Ja, finde ich gut.
Zweithöchster Zuschauerschnitt in Europa im Eishockey.
Peter, du bist der Einzige von uns, der noch weiß, wie es ist, in der Kurve zu stehen. Deswegen wollte ich mit dir ein letztes kleines Spielchen machen. Wir müssen nicht die komplette Champions-League-Gruppen durchgehen und sowas alles. Das werden wir, haben wir in den letzten Jahren gemacht. Aber da können wir nochmal gucken. Ich glaube, das ist auch zu viel im Umfeld. Was ich mal machen wollte, Stichwort Stehplätze. Drei Partien dieser Vorrunde, die du gerne auswärts Stehplatz sehen wollen würdest, als du, als der letzte Mohikaner, der wirklich 7 Stunden Mannheim macht, um sich Bayreuth anzugucken. Welche drei Spiele würdest du auswärts sehen wollen in dieser kompletten Champions League Vorrunde?
Du meinst Champions League?
Ja, Champions League.
So, wenn wir Geld drucken können und alles und das egal ist, also ich wäre gerne.
Du kannst ja aussuchen. Du möchtest auswärts, das möchtest du auswärts im Auswärtsblock erleben.
Also da hätte ich jetzt von Peter nur eine Antwort erwartet, nämlich gar keine scheiß Millionäre. Hat doch nichts mehr mit Fußball zu tun. Genau.
Ab zweiter Liga ist sowieso eine Geldmacherei. So, also jeder Fußballclub, der Plus erwirtschaftet, ist ein Verbrecher und Kapitalistenschweine. Aber ich schaue mir gerade einmal deinen Blick drauf an. Ab nach Neapel, sage ich.
Jo. Da sind so geile Sachen dabei. Ich steige gerne mit ein, aber ich sag du mal.
Marseille muss ich mein Stadion. Ich war schon oft in der Stadt, nie im Stadion.
Aha.
Gegen wen kann ich an? Gegen, ja, Marseille, Frankfurt, glaube ich, das ist schon eine gute Sache.
Schalke spielt nämlich, ne?
Die tauchen hier nicht auf, ich kann es dir auch nicht.
Aber sagen. Leute, ich meine, ihr wisst doch, wie Eintracht Frankfurt auswärts durch die Europa League marschiert ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? In die Städte rein, 10.000 Leute, Marsch durch die Stadt. Jeder, der mal in Marseille war, der wird keine, also das werden Bilder, da wird's abgehen. Das ist eine sehr gute Wahl.
Ich bin mir auch unsicher, haben wir nicht schon mal darüber gesprochen oder du oder ich schon erzählt? In Marseille ist ja auch so, dass wenn du da rumläufst am Spieltag, sagen die auch zu dir, du so wie junger Mann, wie auch immer, geh da nicht, du darfst da jetzt nicht hingehen. Und du hast nicht mal ein Trikot an, ne? Also, ja.
Genau das.
Ja, und dann sage ich noch ab nach, nehm noch einmal England mit. Und gehen, ist jetzt tricky Frage, sagen wir mal. Doch, ich würde gerne mal nach Chelsea. War ich auch noch nie.
Ich würde sagen,
die Konstante von Pimpf, ja?
Ja, genau. Ich würde sagen, langweilig, weil Rainer Turi schuppen. Ich glaube, so Rangers beim FC Liverpool ist auch so eine Sache,
auch cool, die ja.
sehr geil wird. Ja. So.
Schmeckt gut.
Ja, ich habe auch Bock drauf. Konstantin, guckst du noch Spiele in der Kurve oder nur noch vom Kommentatorenplatz mit deinen 100.000 Statistiken vor der Nase?
Unter anderem nein. Ich hab, manchmal schaue ich es auch in der Kurve, zum Beispiel bei Union Berlin. Habe ich auch mal reingeschaut. In Berlin, ja, klar. Und da, wenn du da zu spät, wenn du da relativ kurz vor Anpfiff erst kommst, wie man das ja in der Bundesliga eigentlich macht, hast du ja in der Kurve dann noch den schlechtesten Platz. Ich stand da schon teilweise hinter dem Pfosten dann.
Sehr gut. Mit deiner Schiedsrichterkarte, die du dir ergaunert hast, wahrscheinlich, ne?
Nein.
Hallo?
Schiri-Ticket.
Ja, da genau. Du auch kein Stehplatzticket mit der Schiri-Karte, kriegst du meistens
Hauptsache. Ja, eben. Ja, da kommen dann nur die VIP-Loge her. Nee, genau. Also, natürlich, klar. Ist doch cool. Also, wenn man irgendwie auch mal, oder, wo war ich mal gewesen? In Tschechien, ja, auch mal Stehplatz. Viktoria Pilsen. Die spielen auch in
Genau, Pilsen ist auch Chelsea.
Oh, ja, super Stein, nette Leute. Klar, nach dem Spiel muss man ein bisschen gucken, weil manche haben den Pegel sehr hochgeschraubt dann, aber trotzdem, gut. Gutes Stadion. Ja.
Finde ich gut. Zielgerade, Fundstück der Woche, dann haben wir es gemacht.
Fundstück der Woche, genau, was ich schon gesagt. Und zwar, ich bin mir ein Zitat gestorben von Pep Guardiola, was ich sehr sympathisch fand. Er wurde gefragt über Erling Haaland, wie man den einsetzen kann. Dann sagt er, frei übersetzt gerade von mir, vom Englischen ins Deutsche, der ist 22, er holt sich gut. Wenn er 32 ist, bisschen schwieriger, aber gerade gar kein Problem. Finde ich sehr sympathisch, generell auch so ein Foto von den beiden, wie Pep Guardiola so an Erling Haalands Schulter hängt, 2 Köpfe kleiner und das auf so einem Yoda-Englisch formuliert.
Ja, 10 Tore jetzt in 6 Spielen, ne?
Ja.
Wir hätten ihn dann letzte Woche oder so. Wir hätten letzte Woche schon zum Typ der Woche machen müssen eigentlich. Aber ja, ich bin sicher, da kommt noch.
Ich glaube, da wird es noch ganz viele Gelegenheit für geben, den zum Typ der Woche zu machen. Und ich erinnere dran, ne, wie nicht nur wir, sondern irgendwie ganz Fußball-Europa vor wenigen Wochen noch gerätselt hat. Manchester City, das ist ein anderer Fußball, da hat er nicht viel Platz, da ne, ist viel Ballbesitz und kann der da? Und ja, kann er, der ist ein Naturgewalt, der Typ. Ich bleib nach wie vor dabei, Haaland nach wie vor, meilenweit, nein, nicht meilenweit, aber Haaland größer als Mbappé, so.
Also alles, was auch auf dem Platz passiert, keine Frage, ja.
Aber ich habe gemeint, das sind Bundesliga-Stürmer, die treffen doch nicht in der Premier League, wurde mir gesagt.
Ja, genau. Nur 10 Mal in 6 Spielen.
Bis irgendwann mal einer kommt, der dann macht, ne?
Nur mähen alles nieder, wenn es sein muss. Ja,
wenn dann, dann kommen wieder...
Italienische Stürmer treffen nicht in der Bundesliga, habe ich gelernt, mit der Ausnahme Luca Toni.
Das Hashtag Immobile.
genau, an den habe ich gedacht gerade.
Ja, das ist schon... Aber es war natürlich auch damals, also der Immobile-Transfer war auch ein bisschen schon verrückt, weil es, jahrelang ist noch nie der Top-Stürmer aus Italien oder der Torschützenkönig aus Italien nach in die Bundesliga wechselt. Ja, also egal. Ansonsten, ja, Haaland, dass der stark ist, logischerweise, aber Sascha Kalajdzic hat 45 Minuten durchgehalten. Das ist dann wiederum bitter. Kreuzbandverletzung, 45 Minuten gespielt für Wolves. Kreuzbandverletzung ist raus und jetzt wollen sie Diego Costa holen als Ersatz, weil der gerade vereinslos ist.
Ey, Kreuzband?
Boah, Kreuzbandverletzung,
ist das bitter.
Kalajdzic hat also eine Halbzeit durch, oder weiß nicht wie lange, aber es war, wurde dann rausgenommen zur Halbzeit und Das ist sehr, sehr bitter. Das kannst du eigentlich nicht mehr kommentieren an der Stelle. Aber das Haaland funktioniert. Also ich glaube auch diese ganzen Fragen, da siehst du mal wieder, wie verrückt eigentlich auch die Fußballwelt ist. Diese ganzen Fragen, kann Haaland funktionieren? Der passt ja ins Guardiola-System. Ich finde, dass die Leute sich auch mal davon verabschieden sollen, den Guardiola irgendwie also als Ballbesitzkommunisten zu sehen oder sowas. Ne? Also ich meine, mein kleines bisschen runterfahren, der hat in seiner Karriere Sicherheit, der hat aber auch mal so Phasen drin mit Barcelona, der hat es dann auf die Spitze getrieben. Da konnte es aber auch, weil da Iniesta, Xavi und Busquets im Peak ihrer Karriere jeweils hatte. Gut, dann kannst du auch einfach mal ganz crazy werden, wenn du dann diese Spiele hast, plus Messi. Aber der hat auch andere Phasen gehabt, selbst bei Bayern München, wo das auch wieder Flügelfußball, Flügelangriffe und ja, wenn ich Robben habe, nutze ich Robben. Also hat er, und wenn ich Lewandowski habe, nutze ich Lewandowski. Der will ja Titel gewinnen, der ist ja kein Anti-Pragmatiker, der Pep Guardiola. Er hat eben nur eine sehr spezielle Art, das vielleicht darzustellen. eine spezielle Art, überhaupt über Fußball zu sprechen, hat sicherlich auch seine Prinzipien, aber in den letzten Jahren bei Manchester City hat er sich ja auch dem angepasst. Es gab auch eine Saison, wo die dann plötzlich Flanken ohne Ende reingeschlagen haben in den Strafraum. Also, natürlich passt Erling Haaland zum Spiel und wenn der dann De Bruyne und Gündogan als Vorlagegeber hat, plus Phil Foden.
Kann man schon mal eine Bude machen, ne?
Wenn er schon mit dem BVB so gefährlich war, mit einem ganz guten offensiven Mittelfeld, aber auch mit so einem Jadon Sancho, der teilweise nicht in Form war und dann er geht er zu so einer Mannschaft und dann will sich Kevin De Bruyne in seinem Rücken. Also wenn das nicht funktionieren würde, dann müsste man dann schon einiges in Frage stellen und es muss eigentlich sogar funktionieren.
Ja. Schönes Fundstück der Woche und ein sehr, sehr schöner Gast und sehr, sehr starker Gast, wie ich finde. Konstantin, schön, dass du dabei gewesen bist. Danke für deine Zeit und ich würde sagen, approved, Jungs, oder? Was sagt ihr? Er hat die Ahnung. Oder was sagt ihr beiden?
Yes, ist genehmigt, ist okay, kann wiederkommen.
Habe ich jetzt krieg ich so ein TÜV-Siegel, bitte?
Kriegst du TÜV-Siegel, aber beim nächsten Mal muss er ein Bier mitbringen.
Ja, genau. Und keine grundsätzlich, das ist ein bisschen so ein schwarzer Fleck hier auf der Karte, grundsätzlich keine Momente, die mit Borussia Dortmund zu tun haben, nächstes Mal bringen. Das wäre
ist okay. Persönlich. Sei vorziehen, ist okay.
Ich war nicht darauf vorbereitet. Die haben gesagt, ihr größter Moment, bla. Und dann muss
alles gut. Dann hat er durch die, indem er so beide
irgendwie verloren gegangen.
Indem er sie beide als untersetzt bezeichnet hat, hat er wieder wettgemacht, von daher alles gut.
Und untersetzt,
als ich irgendwie vor 10-12 Jahren als erste Mal als Erwachsener mir einen Anzug gekauft hat, da hat die Verkäuferin damals zu mir gesagt, da müssen wir mal bei die untersetzte Größen gucken, fand ich eine absolute Unverschämtheit, das untersetzt zu nennen. Und von daher hab mich da gerade sehr amüsiert, dass Mario
jetzt untersetzt hat.
Wir schließen diese Runde und ich schließe mit einer Frage. Peter, soll ich Aaron Rodgers als meinen Quarterback in Runde 4 nehmen?
Nein, du bist doch kein Quarterback, erst so 8., 9. Runde.
Ja, aber ich denke mir, dann nehme ich Everett von den Clipper, von den Chargers.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Nimm eine von Sixers, ein von Wixers, dann läuft.
In diesem Sinne, Leute, das war Wichtiges auf dem Platz. Danke, Konstantin, dass du dabei warst. Bis nächste Woche, macht's gut.
Ciao. Bis dahin, ciao.